ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Selbstjustiz von Bernhard Schlink und Walter Popp. Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Zweiter Teil.
Fred hat Geburtstag.
Auf dem Weg zu den Prager Pilzstuben musste ich an Peter Mischke denken und fühlte mich wieder einmal schuldig. Erst wenige Wochen war es her, dass ich ihn überführt hatte. Und jetzt war er tot. Es war mir schwer gefallen damals. Ich mochte ihn. Seinen frechen Witz, seine frische, lebenslustige Art, seinen Schalk. Irgendwie imponierte mir sogar seine Tat. Zugegeben, harmlos war es nicht, ins Computersystem der Rheinischen Chemiewerke einzubrechen. Und das Werk hatte auch einigen Schaden dadurch. Aber er war kein Industriespion oder Verbrecher im großen Stil. Frau Buchendorf seiner Freundin via Computer das Gehalt zu erhöhen oder 100.000 indische Rhesusäffchen zu bestellen, das waren eher Schelmenstreiche. Die Schelmenstreiche eines Mannes, der die schöne Aufgabe hatte, die Emissionsdaten der Industrie zu überwachen. Wie hatte Korten mich damals genannt, als ich ihn gebeten hatte, nachsichtig mit Mischke umzugehen? Unser Seelchen, Generaldirektor Korten, mein alter Freund. Dann kam ich aus dem Urlaub zurück und erfuhr, dass Mischke angeblich mit dem Auto verunglückt war. Ich konnte es einfach nicht glauben. Da waren diese Blutspritzer am Auto. Das merkwürdige Kreuz auf dem Scheinwerfer und die Schlägerei am Ehrenfriedhof, die Frau Buchendorf beobachtet hatte. Ob der Kerl in der Pilzstube wirklich einer von den Schlägern war?
Das ist Fred. Er hat heute Geburtstag.
Gratuliere, Fred.
Ich habe auch schon mein Geburtstagsgeschenk. Die Judith, die hat einen tollen Arsch.
Nein.
Was machst du beruflich?
Import und Export. Und selbst?
In der Sicherheitsbranche. Objekt- und Personenschutz. Ein Funskerl wie dich könnte ich brauchen.
So. Sicherheit.
Ich suche Leute für einen großen Auftrag. Da steckt eine Menge drin.
Ist das nicht ein paar Nummern zu groß für dich, Opa?
Er tippte mir mit seinem wulstigen Zeigefinger auf die Brust. Ich packte den Finger und bog ihn mit aller Kraft nach unten. Dabei guckte ich ihm treuherzig in die Augen.
Wie alt bist du geworden, Fred? Ich glaube, du bist doch nicht der Richtige für mich. Mach nichts, komm. Ich gebe dir einen aus.
Gut. Trink mal noch einen Pilz.
Das war die Ouvertüre für den Schlag, der mich links am Brustkorb traf. Aber schon hatte ich mein Knie zwischen seine Beine gerammt. Er krümmte sich die Hände an den Hoden. Ich griff nach seinem Glas und schüttete es ihm über den Kopf.
Prost, Fred.
Bei mir im Lokal wird nicht gerauft.
Aber wir haben doch nur miteinander gescherzt, gell, Fred?
Ja. Bin gleich wieder da.
Ich bin sicher, dass er dabei war am Ehrenfriedhof. Ist alles in Ordnung?
Er hat mir zwar die Rippen gebrochen, aber wenn Sie künftig einfach Gerd zu mir sagen, dann komme ich drüber weg.
Ich finde, du nützt die Situation aus, aber ich will mal nicht so sein.
Tut mir leid, dass ich ausfällig geworden bin. Für dein Alter bist du nicht schlecht beieinander.
Ja, manchmal geht mir einfach der Gaul durch.
Bei deiner großen Geschichte ist da was für mich drin. Hab auch schon Sicherheitssachen gemacht, sogar für ein großes Werk hier.
Das musst du mir genau erzählen.
Nicht an meinem Geburtstag.
Danke für den Tee.
So ein Würstchen, was der mir damals für Angst gemacht hat auf dem Ehrenfriedhof. Hast du eine Ahnung, welches Werk er meint?
Ich vermute die RCW.
Wieso? Was haben die mit Peter zu tun?
Ich muss dir etwas sagen. Ich habe schon mal in Sachen Mischke ermittelt. Gegen ihn.
Was?
Er war es, der ins RCW-System eingebrochen ist. Und ich habe ihn überführt.
Sie unterbrach mich nicht, als ich ihr alles erzählte. Aber ihr Blick war vorwurfsvoll.
Ich habe meine Arbeit getan und es ist mir nicht leicht gefallen. Ich mochte Mischke.
Ja und? Warum dann die große Beichte? Willst du doch eine Absolution von mir?
Du bist meine Auftraggeberin und ich habe gern klare Verhältnisse. Ich weiß, ich hätte dir das gleich sagen sollen, aber es war mir nicht möglich.
Ich will deine feigen Gründe gar nicht hören. Danke für den Tee. Und vergiss den Fall.
Die fahren sonst nicht bei uns rum.
Ich wollte den Fall nicht vergessen. Und konnte es auch nicht. Ich fuhr noch mal zu der Eisenbahnbrücke, auf der Mischki zu Tode gekommen war. In Sichtweite lag der alte Bahnhof mit der Gaststätte. Vielleicht konnte sich dort jemand an die Nacht erinnern.
Also wir lagen damals schon im Bett. Und dann hat es plötzlich diesen Schlag getan. Und kurz darauf noch einen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn da mal nichts passiert ist. Er stand gleich auf und nahm die Gaspistole, weil bei uns doch immer in die Automaten eingebrochen wird. Aber es war oben, an der Brücke. Bis er dort war, war auch schon die Polizei da.
Ihre Tochter hat nichts mitgekriegt?
Die kriegt gar nichts mit. Guckt nur jeder Hose nach. Ich muss jetzt wieder in die Küche.
Warten Sie! Sie wollen doch was über den Unfall wissen. Ist ein 100er für mich drin?
Es kommt drauf an, was du mir zu sagen hast.
50 gleich, davor fange ich nicht zu reden an.
Na gut.
Also das war so. An dem Donnerstag hat mich der Wuni nach Hause gefahren mit seinem Manta. Als wir über die Brücke kamen, stand da der Lieferwagen. Ich habe mich noch gewundert, was der da macht. Naja, dann haben der Wuni und ich... Naja, dann haben wir halt noch. Und als es geknallt hat, habe ich ihn weggeschickt, weil ich mir schon gedacht habe, dass der Vater jetzt kommt. Und da habe ich gesehen, wie der Lieferwagen wegfuhr.
Wie sah er aus?
Irgendwie alt und komisch. Die fahren sonst nicht bei uns rum. Aber mehr kann ich nicht sagen. Er hat ja auch kein Licht an.
Auf der Heimfahrt hielt ich nach Lieferwagen Ausschau, die sonst nicht bei uns rumfahren. Wenn stimmte, was das Mädchen erzählt hat, war bei Mischkis Tod ein zweiter Wagen auf der Eisenbahnbrücke gewesen. Und davon wusste die Polizei nichts. Jetzt gab es genug Indizien, die gegen einen Unfall sprachen. Nur hatte ich keinen Auftrag mehr für den Fall.
Störe ich?
Ich sitze gerade an einem Abschlussbericht für dich.
Es tut mir leid, wie ich gestern reagiert habe. Ich kann schon verstehen, dass du mir nicht gleich alles erzählt hast.
Es fällt mir nicht leicht, den Fall jetzt abzugeben. Ich habe das Gefühl, mir etwas aus dem Herzen reißen zu müssen. Außerdem habe ich eine neue Spur.
Machen Sie mir die Pferde nicht scheu.
Guten Tag, Herr Selb. Oder soll ich Selk sagen?
Grämlich. Mischkis Kollege beim regionalen Rechenzentrum war kaum wiederzuerkennen. Die abgewetzten Jeans hatte er gegen Flanellhose und Lederjackett eingetauscht. Und mit dem neuen Look trug er ein neues Selbstbewusstsein zur Schau.
Sie wissen also Bescheid. Hat jemand von den RCW mit Ihnen über den Fall gesprochen?
Was führt Sie zu uns?
Okay, lassen wir das. Ich möchte mir die Dateien ansehen, die Mischki hier geführt hat.
Hier gibt es keine Dateien mehr von Peter. In welchem Auftrag sind Sie eigentlich hier?
Sie haben die Dateien also gelöscht. Wer hat eigentlich seine Aufgaben übernommen?
Ich verstehe nicht, Herr Selb. Lassen Sie uns das Gespräch ein andermal fortsetzen. Ich muss jetzt in eine Sitzung.
Grämlich war sichtlich nervös. Seine ganze Erscheinung machte mich misstrauisch. Und mein Gefühl täuschte mich nicht. Vom Kreditinformationsdienst erfuhr ich, dass er vor 2 Wochen vorzeitig 40.000 Mark zurückgezahlt hatte. Ich musste mit den Leuten vom Werkschutz sprechen. Grämlichs finanzieller Aufstieg war sicher kein Zufall.
Ah, Herr Selb, habe heute schon von Ihnen gehört.
Hat Grämlich Sie angerufen?
Was machen Sie denn noch rum mit diesem Mischki? Ihr Fall ist doch längst abgeschlossen. Machen Sie mir die Pferde nicht scheu.
Firne hat mir erzählt, dass Sie noch Ärger mit Mischki hatten. Hätte ich ihn härter anpacken sollen?
Er war ziemlich renitent, als Sie ihn uns überlassen haben.
Die alten Geschichten?
Ja, er hat versucht, uns zu erpressen. Er wollte damit zur Presse, zur Gewerkschaft, zur Konkurrenz. Wir haben nie herausgefunden, ob er wirklich was in der Hand hat, aber er hat einen ganz schönen Wirbel gemacht.
Und wie haben Sie ihm das ausgeredet, Herr Dankelmann?
Das Problem hat sich ja von allein gelöst. Und jetzt lassen Sie die Finger von der Geschichte.
Mit meinen taktischen Fragen hatte ich mehr erfahren, als ich mir vorstellen konnte. Ich verstand jetzt, was der Ordner war, den ich in Mischkis Wohnung gefunden hatte. Die Sammlung dessen, was er gegen die RCW aufzubieten hatte. Eine klägliche Sammlung. Die Beschäftigung jüdischer Zwangsarbeiter ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Werks. Aber was konnte er mit Zeitungsberichten und Festschriftartikeln schon erreichen? Oder verhindern? Sollte er vielleicht für die RCW die Rolle spielen, die dann Gremlich übernommen hat? Wir gehen nicht zur Polizei und Sie sorgen dafür, dass unsere Emissionsdaten immer sauber bleiben? Aber einen Mord machte das auch nicht plausibel.
Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.
Ich weiß schon, die kleine Indonesierin.
Ach Quatsch. Also, dieser Mischki hat der Blutgruppe AB. Ist ziemlich selten.
Dann können also die Blutspritzer auf seinem Auto nicht von ihm sein.
Klingt logisch, Herr Detektiv. Hast du am Sonntag schon was vor? Ich möchte dir mein neues Boot zeigen.
Ich hatte einen Kameraden.
War ein ordentlicher Spieler, der Schmalz. Und man konnte sich auf ihn verlassen. Er hat kein Training ausgelassen.
Bei meinem Besuch im Werk hatte ich von dem plötzlichen Tod des alten Schmalz gehört. Auf der Beerdigung spielte das RCW-Orchester »Ich hatte einen Kameraden« und ein persönlicher Abschiedsgruß von Korten wurde verlesen. »Der Werkschutz war sein Leben«, hieß es darin. Beim Leichenkaffee und Kuchen saß ich neben dem Vorsitzenden des RCW-Schachclubs.
»Wir treffen uns jeden Donnerstag. Und das schon seit über 10 Jahren.« Vor 3 Wochen war es das erste Mal, dass er nicht gekommen ist. Und da habe ich mir gleich gedacht, dass was nicht stimmt mit ihm.
Aber sein Hirnschlag war doch erst vor 4 Tagen.
Ja, das habe ich auch gehört. Aber mir kommt das merkwürdig vor. Warum war er dann nicht beim Training, sondern in seiner alten Werkstatt? Und an dem Abend hat er sich verletzt, das hat mir seine Frau erzählt.
Was ist das für eine Werkstatt?
Die auf dem RCW-Gelände, im alten Hangar am Rhein. Was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Er hat nie was erzählt, war immer so verschlossen, der alte Schmalz.
Der Chef sagt mir nichts.
Hallo, Gerhard? Ich wollte noch mal fragen wegen deinem Auftrag. Hast du schon jemand?
Noch nichts Endgültiges. Aber wenn du Interesse hast, musst du gleich in meinem Büro vorbeikommen.
Okay, in einer halben Stunde bin ich da.
Fred kam fröhlich und zutraulich. Ich schlug sofort zu. Es war hinterhältig, aber in meinem Alter kann ich mir keine Fairness leisten. Als er mit seiner Rechten einen Gegenschlag versuchte, drehte ich ihm den Arm auf den Rücken.
Ja, halt, du tust mir weh, was soll denn das?
Du hast im August einen Kerl auf dem Ehrenfriedhof zusammengeschlagen. Wer hat dir den Auftrag gegeben?
Na, ich weiß nicht genau, der Chef sagt mir doch nichts.
Wie ist sein Name?
Keine Ahnung, wir nennen ihn nur Hans. Der kriegt die Aufträge und wir machen die Arbeit.
Und die Sache auf dem Ehrenfriedhof?
Ich weiß nur, dass der Auftrag von einem Chemiewerk kam.
Und für die Chemie hast du den Kerl ein paar Wochen später umgebracht.
Du bist wahnsinnig, ich hab doch niemanden umgebracht. Wir haben den Kerl ein bisschen aufgemischt, weiter nichts. Ich schwör's dir, hör auf, du kugelst mir den Arm aus.
Ich glaubte ihm und ließ ihn gehen. Jetzt wusste ich wenigstens mit Sicherheit, dass die RCW für die Schlägerei verantwortlich waren. Aber von da bis zum Mord ist ein gewaltiger Schritt. Und mir fehlte nicht nur der Mörder, sondern auch das Motiv.
Was meinen Sie? Wem nützt Mischkis Tod?
Ich weiß nicht, wovon Sie reden.
Sie lügen schlecht. Ich werde Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein großes Chemiewerk und ein regionales Rechenzentrum, das dem Chemiewerk auf die Finger schauen sollte, was dem Werk gar nicht gefiel. Also versucht es, einen der beiden Leute, die für die Kontrolle zuständig sind, zu kaufen. Wenig später ist der eine tot und der andere zahlt seinen Kredit zurück. Wollen Sie wissen, wie hoch der Kredit war?
Das ist ungeheuerlich, eine solche Unterstellung.
40.000 Mark. Sie wollen mir doch jetzt nichts von einer Erbschaft erzählen.
Das ist...
Ich warne Sie, Herr Grämlich. Ich habe noch andere Informationen, um Sie zu überführen. Wenn ich Sie nicht ruinieren soll, dann spielen Sie besser mit.
Was wollen Sie von mir?
Wer hat Sie angeworben? Und wann war das?
Nach Mischkis Tod kam dieser Dankelmann zu mir, der Chef vom Werkschutz. Ich sollte in Zukunft die Werte manipulieren. Dafür habe ich das Geld bekommen. Ich war bescheuert, gleich damit auf die Bank zu gehen. Ich wollte Zinsen sparen.
Haben die das Gleiche mit Mischki versucht?
Ja, sie haben ihn unter Druck gesetzt. Sie wollten die Kooperation, für die sie mich jetzt zahlen, umsonst haben. Und dafür die Sache mit seinen Einbrüchen auf sich beruhen lassen.
Und sein Unfall?
Über seinen Tod waren die Werkschutzleute eher unzufrieden, weil sie dann zahlen mussten, eben mich. Mehr weiß ich darüber nicht.
Ja, das genügt fürs Erste. An Ihrer Stelle würde ich unser Gespräch vertraulich behandeln. Sonst sind Sie für die RCW wertlos und sind Ihren feinen Job los.
Ja, aber ist Ihnen denn egal, was mit der Emissionskontrolle ist? Werden Sie mich nicht anzeigen?
Mal sehen.
Aye, aye, Sir.
Na, wie steht's mit der Liebe?
Fällt dir nicht mal was anderes ein?
Du spielst also immer noch den einsamen Gesetzeshüter.
Es gibt da eine Frau, die mir gefallen würde. Aber das ist schwierig, weil Mischke ihr Freund war.
Was ist daran schwierig?
Ich kann mich doch nicht an eine trauernde Witwe heranmachen. Noch dazu, wo ich rauskriegen soll, ob er umgebracht wurde.
Hast du Schiss, dass sie dir einen Korb gibt?
Philipps Gerede ging mir auf die Nerven. Ich überredete ihn zu einer nächtlichen Bootsfahrt. Als wir rein aufwärts am Gelände der RCW vorbeikamen, hatte ich plötzlich eine Eingebung.
Fahr mal rechts ran.
Du meinst, ich soll anlegen? Warum denn das?
Ich möchte mir was ansehen. Eine halbe Stunde, länger dauert es nicht.
Genau genommen ist das Einbruch. Aber du wirst ja wissen, was du machst.
Hast du eine Taschenlampe und eine Brechstange für mich?
Aye, aye, Sir.
Wir fuhren an der Kähmauer entlang bis zu einer Leiter, die in die Wand eingelassen war. Schnell lief ich parallel zum Rheinufer bis zum alten Werk. Das Areal war offensichtlich für den Abbruch vorgesehen. Nur ein einziger Backsteinbau war noch in gutem Zustand. Das musste die Werkstatt von Schmalt sein.
Wer sind Sie? Haben Sie einen Ausweis?
Gerhard Selb, Privatdetektiv.
Was machen Sie hier?
Wenn ich Ihnen das sagen müsste, bräuchte ich keinen Sonderausweis.
Normalerweise werden wir verständigt in so einem Fall.
Kollege, lassen Sie mich meinen Job zu Ende bringen und tun Sie Ihren. Will Dankemann morgen gerne sagen, dass man sich auf Sie verlassen kann.
Ich hoffe nur, dass alles seine Ordnung hat. Auf Wiedersehen, Herr Selb.
Wiedersehen.
Ich wartete, bis er um die Ecke verschwunden war. Dann versuchte ich es mit dem Scheckkartentrick. Es klappte. Und es lohnte sich.
Der Lieferwagen.
Die Tür war unverschlossen. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Auf dem Beifahrersitz lag ein blutverschmierter Lappen. Als ich den Zündschlüssel abziehen wollte, berührte ich am Armaturenbrett einen Kippschalter. Ein Elektromotor surrte, und durch den Seitenspiegel sah ich die Hecktüren aufgehen. Ich ging nach hinten. Ich hatte mich vor meinem eigenen Spiegelbild erschrocken. Die hintere Front des Lieferwagens war mit spiegelnder Folie bedeckt. Jetzt wusste ich, was mit Mischke auf der Brücke passiert war. Dann musste ich los. Mein Schrei hatte den Werkschutzmann alarmiert.
Halt! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Fass! Fass!
Das Wasser war eiskalt. Nachdem Philipp mich herausgezogen hatte, saß ich zitternd unter Deck.
Kannst du untersuchen, was das für Blut ist? Ich glaub's zwar zu wissen. Blutgruppe 0, Rhesusfaktor negativ, aber sicher ist sicher.
Wegen dieses nassen Lappens die ganze Aufregung. Mein lieber Schwan, du hast mir einen schönen Schreck eingejagt.
Ohne dich wäre ich abgesoffen, du blöder Schürzenjäger.
Was hattest du eigentlich dort verloren?
Verloren nichts, aber gefunden einiges. Die Mordwaffe und wahrscheinlich auch den Mörder. Ein Lieferwagen, bei dem die Hecktüren mit Spiegelfolie überzogen sind.
Mit Spiegelfolie? Wieso?
Deswegen hat Mischke so plötzlich das Steuer zur Seite gerissen. Er hat geglaubt, dass ihm auf seiner Spur ein Wagen entgegenkommt. Deshalb auch das Kreuz auf Mischkis Scheinwerfer. Der alte Schmalz hat es angebracht, um sicher zu sein, dass er das richtige Auto erwischt. Wirklich raffiniert.
Aber wenn das so einfach war, deinen Mischke von der Brücke zu jagen, warum hat sich dann der Mörder verletzt?
Die Frau am alten Bahnhof hat zwei Schläge gehört, kurz hintereinander. Sicher war Mischkis Wagen im Geländer hängen geblieben. Da hat Schmalz ihn mit großer Anstrengung aus dem Gleichgewicht gebracht, damit der Wagen auf den Bahndamm stürzt. Dabei die Verletzung, an der er später gestorben ist.
Dann hast du ja deinen Fall gelöst. Ja,
schön wär's. Mir fehlt das Motiv.
Tee in der Loggia.
Nach durchfieberter Nacht rief ich Babs an. Sie kam und machte mir heiße Umschläge, kochte Rinderbrühe, besorgte Aspirin und fütterte Turbo. Philipp rief an und bestätigte die Blutgruppe 0 und den negativen Rhesusfaktor. Ich schlief fast den ganzen Tag und träumte von Verfolgungsjagden mit hechelnden Schäferhunden. Gegen Abend ging es mir besser. Was sollte ich jetzt machen? Zur Polizei gehen? Sicher waren inzwischen alle Spuren beseitigt, der Lieferwagen verschwunden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die RCW damit wartete. Und was hatte ich dann noch für Beweise? Einen alten blutigen Lappen und eine aberwitzige Geschichte.
Mein lieber Selb, was hältst du von einem Tee in der Loggia morgen Nachmittag? Du hast einigen Wirbel bei uns gemacht. Deine Kondition, alle Achtung.
Dass Corten Bescheid wusste, überraschte mich nicht. Aber dass er persönlich zum Hörer griff, um mich einzuladen, war ungewöhnlich.
Ich bin sicher, dass du einen guten Grund hattest, unseren Werkschutz so zu erschrecken. Wenn es dir nichts ausmacht, wüsste ich ihn gerne, diesen Grund.
Wie gut kanntest du den alten Schmalz?
Du hast dem Schuppen doch nicht nach der Antwort auf diese Frage gesucht. Aber gut, er war lange bei uns und ich kannte ihn besser und mochte ihn lieber als alle anderen Werkschützer.
Schmalz hat Mischke umgebracht. Und in seiner Werkstatt habe ich den Beweis dafür gefunden. Das Mordwerkzeug.
Der alte Schmalz? Der konnte doch keiner Fliege was zuleide tun. Was redest du dir ein, mein lieber Selb?
Corten hörte interessiert zu und wirkte betroffen, als ich ihm von dem Lieferwagen berichtete.
Warum hast du mich nicht gleich angerufen? Dann hätten wir alles sicherstellen können. Jetzt ist es zu spät. Gestern wurde der ganze Gebäudekomplex abgerissen.
Ach.
Es stand schon lange an. Ich habe vor einigen Wochen persönlich mit Schmalz darüber gesprochen, um es ihm möglichst schonend beizubringen.
Du warst bei Schmalz?
Ich habe ihn kommen lassen. Er hat mich immer an die alten Zeiten erinnert. Du weißt ja, wie sentimental ich bin.
Und was ist aus dem Lieferwagen geworden?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich zum Verschrotten. War doch ein uraltes Ding. Wo siehst du eigentlich das Motiv für die Tat?
Ich dachte, das könntest du mir sagen.
Wie kommst du darauf?
Dass Schmalz persönlich keinen Grund hatte, Mischke umzubringen, versteht sich. Aber das Werk hatte ja nun einigen Ärger mit ihm und hat ihn unter Druck gesetzt. Ihr habt ihn sogar zusammenschlagen lassen.
Meine Leute sind manchmal etwas übereifrig. Aber trotzdem, das erklärt doch keinen Mord. Es sei denn, Schmalz hat da etwas ganz falsch verstanden. Womöglich hat er gemeint, sich zum Retter des Werks aufschwingen zu müssen.
Was könnte er denn so folgenschwer missverstanden haben?
Vielleicht hat ja einer der Werkschutzleute ihn regelrecht scharf gemacht. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Der Gedanke ist mir unerträglich, dass mein alter Schmalz auf diese Weise missbraucht wurde.
Was ist denn in dich gefahren? Ich denke, verwerflich ist gar nicht, Leute zu missbrauchen, nur taktlos sie es merken zu lassen.
Lass uns sachlich bleiben. Was meinst du? Sollen wir die Polizei einschalten?
Mord ist keine Lappalie.
Es ist immer unangenehm, die Polizei im Werk zu haben. Aber das ist es nicht. Mich dauert die Familie Schmalz. Und zu sühnen ist doch nichts mehr. Schmalz hat mit dem Leben bezahlt.
Warum fragst du mich dann?
Die Wiedergutmachung beschäftigt mich noch. Weißt du, ob Mischke jemand hinterlässt, dem man eine Freude machen kann? Wärst du bereit, dich darum zu kümmern?
Ich habe genug ermittelt im Fall Mischke. Wenn es dir ernst damit ist, kann das auch Frau Schlemihl in Erfahrung bringen.
Immer bist du so empfindlich. Du hast großartige Arbeit geleistet. Ich bin dir dankbar, dass du alles ans Licht gebracht hast. Schick mir eine Rechnung. Ich möchte deine Bemühungen gern bezahlen. Ach, und vergiss nicht, den Sonderausweis abzugeben.
Ein größenwahnsinniger Irgendwer.
Es ist so absurd. Ich dachte, die Wahrheit würde mir helfen, aber ich fühle mich hilfloser als zuvor.
Mir geht es nicht anders. Das Gespräch mit Corten hat mir meine Machtlosigkeit so deutlich gezeigt und mir das Gefühl gegeben, missbraucht worden zu sein.
Schickst du mir die Rechnung?
Corten will die Ermittlungen zahlen. Er hat sich sogar überschwänglich bedankt.
Das passt wohl zu diesem Fall. Fehlt nur noch, dass ich Chefsekretärin bei Corten werde. Mich widert das alles an.
Willst du aufhören bei den RCW?
Das weiß ich noch nicht. Gerhard, wir können uns doch damit nicht abfinden. Die dürfen so nicht durchkommen.
Nein, sie dürfen nicht. Aber sie tun es. Zu allen Zeiten sind die Mächtigen durchgekommen. Und hier war es vielleicht nur ein größenwahnsinniger Schmalz.
Aber das ist doch gerade die Macht. Dass man nicht mehr handeln muss, sondern einen größenwahnsinnigen Irgendwer findet, der das tut.
Was soll ich denn tun? Ich habe nichts mehr gegen die in der Hand.
Ein Meilenstein in der Rechtsprechung.
Ein paar Wochen später traf ich Judy zufällig auf dem Markt wieder. Es blieb bei ein paar netten Worten. Ihre Arbeit im Werk hatte sie inzwischen gekündigt. Der Winter war dieses Jahr besonders kalt, mein Rheuma plagte mich, also ging ich kaum aus dem Haus. Anfang Dezember verkündete das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit der direkten Emissionsdatenerfassung. Die FAZ feierte die Entscheidung als Meilenstein in der Rechtsprechung. Datenschutz würde endlich auch Unternehmensschutz bedeuten. Diese Entscheidung ein halbes Jahr früher, und es hätte keinen Clinch zwischen Mischki und den RCW gegeben. Dann bekam ich einen Brief von Vera Müller aus Zürich, die sich damals auf Mischkis Anzeige gemeldet hatte. Sie schrieb, dass sie sich wunderte, auf ihr erstes Schreiben keine Antwort bekommen zu haben und dass sie bereit wäre, ihre jüdische Freundin, deren Schicksal untrennbar mit den RCW verbunden sei, zu einem Gespräch zu überreden. Ich konnte es nicht lassen. Ich war wieder beim Fall Mischki.
Sie sind der Deutsche.
Das Haus lag in einer malerischen Landschaft, in der Nähe des Sees. Als ich klingelte, öffnete mir ein Greis.
Herr Hirsch?
Mein Mann ist seit 6 Jahren tot. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich werde oft für einen Mann gehalten. Sie sind der Deutsche, von dem Vera mir erzählt hat.
In der Wohnung roch es muffig, nach altem Körper und altem Essen. Die Frau, die mir gegenüber saß und mich musterte, war kahl.
Sie wollen mit mir über Karl Weinstein reden, meinen Mann. Vera meint, es sei wichtig, dass erzählt wird, was damals gewesen ist. Aber es ist keine gute Geschichte. Mein Mann hat versucht, sie zu vergessen.
Ich merkte nicht gleich, wer Karl Weinstein war. Aber als sie zu erzählen begann, erinnerte ich mich wieder. Sie konnte nicht wissen, dass seine Geschichte auch meine Vergangenheit berührte.
Weinstein war bis 33 Professor für organische Chemie in Breslau gewesen. 1941 kam er ins KZ und da forderte ihn sein ehemaliger Assistent für die Labors der RCW an. Ich glaube, Düberg war sein Name. Mein Mann war sogar ganz zufrieden, dass er wieder arbeiten konnte. Er hatte keine Idee oder wollte keine haben, was um ihn passierte und ihm selbst bevorstand.
Haben Sie die Zeit damals bei den RCW miterlebt?
Ich habe Karl auf dem Transport nach Auschwitz getroffen und dann erst wieder nach dem Krieg. Jemand von der SS und ein Mann vom Werk haben ihn eines Tages gezwungen, falsch auszusagen. In einem Prozess gegen Tüberg und dessen Mitarbeiter Dunke. Es ging um Sabotage. Ein Manuskript, das er in Tübergs Schreibtisch gefunden haben sollte.
Ich sah alles wieder vor mir. Sah Weinstein in seiner Häftlingskleidung, wie er damals in mein Dienstzimmer geführt wurde. Ich brachte es nicht fertig, ihr zu sagen, dass er vor mir seine Aussage gemacht hatte. Dass ich nicht der Historiker war, für den ich mich ausgab.
Mein Mann hat zunächst nicht gewollt. Es war alles erfunden und Tüberg war nicht schlecht zu ihm gewesen. Aber sie zeigten ihm, dass sie ihn zertreten würden. Sie haben ihm nicht einmal das Leben versprochen. Nur, dass er noch ein bisschen weiterleben kann. Können Sie sich das vorstellen?
Sind Sie sicher, dass Ihr Mann damals falsch ausgesagt hat?
Ich verstehe nicht. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Gehen Sie jetzt bitte. Gehen Sie.
Ich war also damals einem Komplott aufgesessen, dem Tüberg und Domke zum Opfer fielen. Domke wurde hingerichtet und Tüberg überlebte nur, weil er unter mysteriösen Umständen fliehen konnte. Das Urteil lautete Hochverrat, weil die beiden nach der Aussage von Weinstein ein kriegswichtiges Forschungsprojekt zurückgehalten hatten, um ein rasches Ende des Krieges herbeizuführen. Und ich hatte mit meinen Fehlermittlungen das Urteil herbeigeführt. Ich hatte geplant, in Frieden mit meiner Vergangenheit zu leben. Und jetzt holte sie mich ein, mit einem Übermaß an Schuld- und Zorngefühlen.
Schämt er sich nicht?
Wie hat er mich denn gefunden, derselb?
Das war nicht schwer. Ich wusste, dass Sie nach dem Krieg ans Oberlandesgericht in Karlsruhe gegangen sind.
Privatdetektiv ist er also geworden. Schämt er sich nicht? Er war doch ein schneidiger Staatsanwalt. Ich hatte erwartet, Sie wieder bei uns zu sehen, als das Schlimmste vorbei war.
Erinnern Sie sich an die Strafsache Tüberg und Domke, Herr Bäufer? Ende 1943, Anfang 1944. Ich habe damals die Anklage erhoben und Sie haben dem Gericht vorgesessen.
Tüberg und Domke? Tüberg? Aber ja, zum Tode wurden sie verurteilt. Und bei Domke wurde auch vollstreckt. Der Tüberg hat sich der Vollstreckung entzogen. Hat's ja weit gebracht, der Mann. Ein Mann von Welt. Lebt er noch?
Hat das Gericht damals Signale von oben bekommen, was den Ausgang des Verfahrens angeht?
Warum interessiert ihn das?
Ich habe mit der Frau des damaligen Belastungszeugen Weinstein gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass ihr Mann gezwungen wurde, falsch auszusagen. Ich möchte der Sache auf den Grund gehen.
Ach, Selb, warum lässt er die alten Geschichten nicht ruhen? Aber wenn er es für seinen Seelenfrieden wissen muss? Generaldirektor Weißmüller hat mich damals ein paar Mal angerufen. Ihm war es darum zu tun, dass der Fall vom Tisch und die RCW aus dem Gerede kamen. Vielleicht war ihm deswegen die Verurteilung der beiden recht. Es bringt eben nichts, einen Fall so gründlich vom Tisch wie eine schnelle Hinrichtung.
Und sonst?
Tübecks Verteidiger hatte jemanden aus dem RCW als Entlastungszeugen präsentiert, der sie im Zeugenstand um Kopf und Kragen geredet hat. Für den hat sich dann Weißmüller verwandt. Warten Sie. Der Mann hat's auch weit gebracht. Richtig. Korten ist der Name. Der jetzige Generaldirektor. Da haben wir die Generaldirektoren ja alle beisammen.
Wie hatte ich das vergessen können? Ich selbst war damals froh gewesen, meinen Freund und Schwager nicht in das Verfahren einführen zu müssen. Denn er hatte eng mit Tüberg zusammengearbeitet.
Wusste man bei Gericht damals, dass Korten und ich Schwager sind? Meiner Treu, das hätte ich nicht gedacht. Da haben Sie Ihren Schwager aber schlecht beraten. Er hat sich so für Tüberg stark gemacht, dass man ihn schon verhaften wollte.
Jetzt erinnerte ich mich auch wieder an ein Gespräch mit Korten. Er war empört gewesen über Staatsanwaltschaft und Polizei, wie sie einen so untadeligen Menschen und hervorragenden Chemiker verhaften konnten. Ich hatte damals etwas kleinlaut von der Gerechtigkeit deutscher Gerichte gesprochen und dass eine Verhaftung noch lange keine Verurteilung sei.
Was ermittelst du jetzt eigentlich?
Als ich zu Hause war, hing der Himmel über Mannheim voll Schnee. Und am nächsten Morgen kam Turbo weiß bepudert vom Balkon herein. Es wurde Weihnachten. Beim Einkaufen traf ich Judith. Ich freute mich, sie zu sehen und ging mit ihr zu Giovanni. Du siehst, der Fall Mischke hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und er hat mich jetzt mit meiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.
Können wir die ganze Geschichte nicht an die Presse bringen? Ich finde, die RCW haben nicht wirklich bezahlt. Ganz egal, wie das mit dem alten Schmalz gelaufen ist. Irgendwie fällt das doch in ihre Verantwortung.
Ich habe Mischkis Mörder im Auftrag der RCW gefunden. Zumindest haben die dafür bezahlt. Es war ein Fehler, das Geld von Korten anzunehmen, aber das ist nun mal passiert. Nimm es lieber, du würdest noch warten.
Was ermittelst du jetzt eigentlich? Und warum?
Ich weiß es nicht genau. Ich würde gerne mal mit Tüberg sprechen, wenn er noch lebt.
Der lebt noch. Ich habe öfter Briefe und Festtagsgaben an ihn geschickt. Er wohnt in Locarno, am Lago Maggiore.
Kennst du Tüberg persönlich? Ich habe ihn zum letzten Mal vor 40 Jahren gesehen.
Beim 100-jährigen Jubiläum vor 2 Jahren habe ich mich um ihn gekümmert. Warum?
Magst du mitkommen, wenn ich zu ihm fahre? Vielleicht kannst du auch den Kontakt herstellen. 3 Tage später saßen wir schon im Auto. Wir hatten Glück, denn sonst war Tüberg an Weihnachten auf den Bahamas. Aber jetzt freute er sich auf unseren Besuch.
Wie hast du das nur angestellt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gerne von einem nationalsozialistischen Staatsanwalt Besuch bekommt.
Das habe ich ihm gar nicht gesagt. Du bist mein älterer Onkel, den ich chauffieren muss, weil er sich am Lago Maggiore einen Alterswohnsitz sucht. Ich habe nur verraten, dass er den Onkel aus den Kriegsjahren kennt.
Schmeißt du mich nicht auf der Stelle raus, wenn er mich wiedererkennt?
Sonst hätte er dich vielleicht gar nicht erst reingelassen.
Und warum älterer Onkel und nicht älterer Freund?
Das klingt nach Liebhaber. Ich denke, ich habe Thüberg als Frau gefallen und vielleicht würde er mich nicht empfangen, wenn er mich in festen Händen und die auch noch dabei wüsste. Du bist ein empfindlicher Privatdetektiv.
Hinter Lörrach an die Grenze.
Wir sind uns schon einmal begegnet, hat mir Ihre Nichte erzählt.
Ja.
Nein, lassen Sie, ich komme selbst darauf. Ich arbeite gerade an meinen Memoiren und über das Erinnern gern.
Er ließ sich von Judith erzählen, warum sie nicht mehr bei den RCW arbeitete. Sie tat es mit einer Offenheit, die mich verblüffte. Thüberg äußerte sich nicht. Er hörte nur aufmerksam zu und streifte mich ab und zu mit seinen neugierigen braunen Augen.
Natürlich. Als Frau Burendorfs Onkel müssen Sie nicht auch Burendorf heißen. Sie sind der pensionierte Staatsanwalt Dr. Selb.
Nicht pensioniert. 1945 ausgeschieden.
Ausgeschieden worden, vermute ich.
Die meisten sind wiedergekommen. Das ist Onkel Gerd nicht. Und zwar, weil er nicht mehr wollte.
Was haben Sie sich eigentlich damals gedacht, als Sie Domka und mich in die Pfanne gehauen haben?
Ich bin froh, dass ich mit Ihnen darüber sprechen kann. Ich habe zufällig die Frau des damaligen Belastungszeugen Professor Weinstein kennengelernt. Sie hat mir anvertraut, dass seine Aussage falsch war. Jemand vom Werk und von der SS haben ihn unter Druck gesetzt. Er wurde zu der Aussage gezwungen.
Was?
Haben Sie eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte? Es macht mir zu schaffen, so als Werkzeug missbraucht worden zu sein.
Ich habe so etwas vermutet, immer wieder an Weißmüller gedacht, aber keine Bestätigung gefunden. Das von Weinstein wusste ich nicht. Ich war fassungslos, wie er gegen mich aussagen konnte. Nach dem Krieg wollte er mit mir Kontakt aufnehmen, aber ich war zu verletzt.
Was wurde aus den Forschungen, um die es damals ging?
Die hat Korten weitergeführt. Sie waren ohnehin das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit. Ich meine Domke, Korten und mich. Das Ganze war unser Kind, das wir eifersüchtig gehätschelt und gehütet haben. Korten hat es mit hohem Einsatz weiterentwickelt. Die Arbeiten sind zu Recht das Fundament seines raschen Aufstiegs. Er hat es aber trotzdem nach dem Krieg als Domke-Korten-Thüberg-Verfahren schützen lassen.
Wenn es Ihnen nicht ausmacht, wüsste ich gerne, wie Ihnen damals die Flucht gelungen ist.
Lange Zeit habe ich darüber geschwiegen. Es war Kortens ausdrücklicher Wunsch.
Korten?
Ja, Korten. Er war es, der mir zur Flucht verholfen hat. In einer SS-Uniform ist er bei mir in der Zelle erschienen und hat mich hinter Lörrach an die Grenze gebracht. Es war wie eine schlechte Räuberpistole, aber es hat mein Leben gerettet.
Aber warum durfte das nicht publik werden?
Korten ist bescheidener, als er scheint. Außerdem passte die Aktion schlecht zum Image des Unternehmensführers. Aber zu seinem 70. Geburtstag erscheint jetzt ein Porträt in einer Wochenzeitung. Ich denke, er wird sich darüber freuen, dass ich dem Reporter, der bei mir war, alles verraten habe.
Eine seltsame Geschichte.
Übrigens, hätten Sie nicht Lust, für mich zu arbeiten, Frau Burendorf? Ich suche jemanden, der mir bei meinem Buch hilft. Und Sie sind doch jetzt frei gewissermaßen.
Die Zeiten sind vorbei.
Ich fuhr allein nach Mannheim zurück. Judith blieb bei Thüberg, um über sein Angebot zu sprechen. Ich hatte ihr zugeraten, auch wenn es mir nicht leicht fiel. Zu Hause erwartete mich die Nachricht, dass einer meiner Skatfreunde gestorben war. Auf der Beerdigung waren nur noch wenige Leute, die ich kannte. Es kam mir vor wie ein Auszählreim. Bald wäre ich an der Reihe.
Besuchen Sie auch einen lieben Menschen, Herr Selb?
Tut mir leid, ich weiß nicht.
Mein Name ist Schmalz. Na, wir haben uns ja nur einmal gesehen, auf der Beerdigung von meinem Mann.
Ach ja, natürlich. Wie geht es Ihnen? Wohnen Sie noch im alten Werk?
Nein, das wurde ja alles abgerissen. Das ist hart nach so vielen Jahren.
Seit wann wussten Sie denn, dass Sie raus müssen?
Schon ein halbes Jahr. Aber das hatten wir nicht glauben wollen. Und dann ging alles ganz schnell.
Hat Korten denn nicht vor ein paar Wochen noch mal mit Ihrem Mann geredet?
Davon hat er mir nichts erzählt. Er hat ja ein enges Verhältnis gehabt zum General, vom Krieg her, als ihn die SS zum Werk abgestellt hat.
Die SS?
Er war ein guter Mann. Das Werk war seitdem sein Leben. Er hat nicht viel davon gehabt, aber das habe ich nie sagen dürfen. ob SS-Offizier oder Werkschutz, der Kampf geht weiter, hat er immer gemeint.
Was ist aus seiner Werkstatt geworden?
Er hat so daran gehangen. Und jetzt haben sie einfach alles kaputt gemacht und die Autos verschrottet. Das finde ich auch nicht recht. Vielleicht hat's der Heinrich am Ende selbst so gesehen. Auf dem Totenbett hat er dem General noch was sagen wollen, wegen der Garage und den Autos.
Auf der Heimfahrt wollte ich Musik hören und an nichts mehr denken müssen. Am besten Jazz gegen die düstere Stimmung. Aber ich fand die richtige Kassette nicht.
Guten Tag, Herr Korten. Hier spricht Mischke. Ich warne Sie. Wenn Ihre Leute mich nicht in Ruhe lassen, fliegt Ihnen Ihre Vergangenheit um die Ohren. Ich lasse mich nicht weiter unter Druck setzen und schon gar nicht zusammenschlagen.
Ich habe Sie mir intelligenter vorgestellt, nach Selbstbericht. Nach Ihrem Einbruch in unser System jetzt noch der Versuch einer Erpressung. Ich habe dazu nichts zu sagen.
Die Zeiten sind vorbei, Herr Korten, wo es nur einen SS-Kontakt und eine SS-Uniform brauchte, um die Leute hin und her zu schieben. In die Schweiz unter die Galgen.
Ich schaltete das Gerät aus und hielt auf dem Seitenstreifen. Die Kassette aus Mischkis Auto. Ich hatte sie einfach vergessen.
Alles für die Karriere.
Ich konnte nicht schlafen in dieser Nacht. In meinem Kopf gingen die Gedanken wild durcheinander. Steckte also Korten hinter dem Komplott, für das ich den nützlichen Idioten abgegeben hatte? Hatte er Weinstein zur Falschaussage gezwungen? Alles für die Karriere? Auch die Befreiung von Thüberg? Aber wie konnte Mischke ihm auf die Spur kommen? Er hatte doch nie Kontakt zu Frau Hirsch, wusste also gar nichts von der Falschaussage.
Was ist denn mit dir los, Gerd?
Sehe ich so schlimm aus?
Magst du einen Kaffee? Ich habe gerade einen aufgesetzt.
Nein, danke. Ich gehe gleich wieder. Kannst du dich erinnern, ob Peter in den Wochen zwischen dem Ehrenfriedhof und seinem Tod mal 2-3 Tage weggefahren ist?
Weggefahren? Ja. Wie kommst du darauf?
Weißt du, wohin?
In den Süden, hat er gesagt, um zu sich zu kommen. Warum fragst du?
Ich überlege mir, ob er der Reporter von der Wochenzeitung war, von dem Thüberg gesprochen hat.
Zutrauen würde ich es ihm schon. Aber was sollte er dort gewollt haben?
Material, das sich gegen die RCW verwenden lässt.
Aber zu finden war da ja nichts, so wie Thüberg den Besuch beschrieben hat. Willst du wirklich keinen Kaffee?
Es passte zusammen. Mischke hatte versucht, das hohe Lied von Anstand und Widerstand, das Thüberg gesungen hatte, gegen Korten zu verwenden. Intuitiv hatte er die Dissonanzen besser herausgehört als wir alle. Die Verbindung zur SS, die Rettung von Thüberg, nicht auch von Domke, der nicht so interessant war wie der Leiter der Forschungsgruppe. Mischke ahnte nicht, wie nahe er der Wahrheit war und wie bedrohlich er für Korten klingen musste. Der alte Schmalz war natürlich der SS-Mann gewesen, der Korten geholfen hatte, Weinstein unter Druck zu setzen. Und für Korten hatte Schmalz auch Mischke umgebracht. Auf dem Totenbett muss er noch versucht haben, seinen Herrn und Meister wegen dem Lieferwagen zu warnen. Wie hatte Korten diesen Mann von sich abhängig gemacht?
Alte Freunde wie du und ich.
Auch in der nächsten Nacht konnte ich nicht schlafen. Wie hatte Korten das tun können? Warum hatte ich mich so blind von ihm missbrauchen lassen? Was sollte jetzt passieren? Gab es jemand, dem ich alles erzählen konnte? Sollte ich an die Presse gehen? Was machte ich mit meiner Schuld? Plötzlich wusste ich, was ich zu tun hatte.
Tut mir leid, Herr Dr. Selb. Er ist über die Feiertage in sein Haus in die Bretagne gefahren. Er wollte erst im neuen Jahr zurück sein.
2 Stunden später saß ich im Zug. Die Fahrt nach Paris schlief ich die meiste Zeit. Dann nahm ich mir einen Leihwagen und fuhr die Nacht durch. Ich kam früh morgens an und parkte das Auto an der Steilküste, um noch ein paar Schritte zu laufen. Das Haus von Korten war nur einige hundert Meter entfernt.
Ich habe noch nicht mit dir gerechnet. Du siehst schlecht aus, mein lieber Selb. Ein paar Tage Ruhe hier werden dir guttun. Lass uns noch ein Stück gehen. Helga richtet das Frühstück auf 9. Sie wird sich freuen.
Ich weiß jetzt alles.
Das ist nicht einfach für dich, Gerd. Es war auch für mich nicht einfach. Und ich war froh, niemanden damit belasten zu müssen.
Wie kannst du so etwas sagen?
Du denkst, es ging damals um meine Karriere. Nein. Es war in dem Schlamassel der letzten Kriegsjahre von größter Wichtigkeit, Verantwortungsklarheit zu schaffen. Eindeutige Entscheidungen zu treffen. Es wäre nicht gut weitergegangen mit unserer Forschungsgruppe. Dass Domke sich ins Abseits manövriert hatte, hat mir damals leid getan. Aber so viele bessere mussten schon daran glauben. Auch Mischke hatte die Wahl und sich selbst um Kopf und Kragen agiert. Versteh mich doch, Gerd. Das Werk brauchte mich so, wie ich in diesen schweren Jahren geworden bin. Ich habe immer Hochachtung gehabt für den alten Schmalz, der diese schwierigen Zusammenhänge verstanden hat.
Du musst wahnsinnig sein. Du hast zwei Menschen ermordet und redest darüber wie...
Große Worte. Hab ich gemordet? Oder war es der Richter und der Henker? Oder der alte Schmalz? Und wer hat die Ermittlungen geführt gegen Thüberg und Domke? Wer hat für Mischke die Falle gebaut und zuschnappen lassen? Alle sind wir verstrickt, alle. Wir müssen das sehen und tragen und unsere Pflicht tun.
Verstrickt? Vielleicht sind wir es alle. Aber du hast die Fäden gezogen. Du.
Das ist doch Kinderglaube. Der war's. Aber bitte, wenn du das brauchst, ich war's, ich stehe dazu. Was meinst du, was passiert wäre, wenn Mischke an die Öffentlichkeit gegangen wäre, zur Presse? Sowas ist nicht damit getan, dass man den alten Chef durch einen neuen ersetzt. Ich will dir nicht von der Resonanz erzählen, die seine Geschichte im Ausland gehabt hätte. Von dem Wettbewerb, in dem mit allen Mitteln gekämpft wird. Von den Arbeitsplätzen, die zerstört worden wären. Die RCW ist ein großes, schweres Schiff, das durchs Treibeis fährt und wenn der Kapitän geht, aufläuft und zerbirst. Darum stehe ich dazu.
Zu Mord?
Hätte ich Mischke kaufen sollen? Das Risiko war zu hoch.
Und Domke?
Was die Jahre zwischen 33 und 45 vergessen bleiben, ist das Fundament, auf dem unser Staat gebaut ist. Du bist nicht zufrieden? Gut. Domke war unzuverlässig und unberechenbar. Vielleicht ein begabter Chemiker, aber in allem anderen ein Dilettant, der davor uns keine zwei Tage überlebt hätte.
Das Schicksal mag so reden, aber nicht du. Dampfer, die ihre Bahnen ziehen. Unverrückbare Fundamente. Verstrickungen, in denen wir nur Puppen an Fäden sind. Was du mir über die Kräfte und Mächte des Lebens erzählst, ändert nichts daran, dass du, Ferdinand Korten, du allein...
Schicksal? Wir sind unser Schicksal. Und ich schiebe nichts auf irgendwelche Kräfte und Mächte. Du bist doch, der die Sachen weder ganz noch gar nicht tut. Domke und Mischke reinreiten, ja. Aber wenn dann passiert, was passieren muss, kommen deine Skrupel und du wirst es nicht gesehen haben und nicht gewesen sein. Herrgott, Gerd, werd endlich erwachsen. Warum bist du gekommen? Zu sehen, ob ich dich auch umbringe? Dich hier die Klippen runterstoße?
Ich bin gekommen, um dich umzubringen.
Um sie wieder lebendig zu machen? Der Täter will Richter spielen, was? Fühlst dich unschuldig missbraucht? Was wärst du denn ohne mich und ohne meine Schwester? Stürz dich doch selbst hier runter, wenn du es nicht aushältst. Mensch, Gerd, das ist ja verrückt. Zwei alte Freunde wie du und ich. Komm, lass uns frühstücken gehen.
Nein, Ferdinand.
Er sah mich mit dem Ausdruck grenzenlosen Erstaunens an. Als ich ihn mit beiden Händen vor die Brust stieß, er das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Ich hörte keinen Schrei. Er schlug auf eine Klippe auf, ehe ihn das Meer mitnahm. Ich zitterte am ganzen Körper. Und zugleich war mir leicht wie lange nicht.
Es tut mir leid, Herr Selb.
Am ersten Weihnachtsfeiertag war ich wieder in meiner Wohnung. Turbo begrüßte mich schmollend. In der Post fand ich eine Einladung von Korten, Silvester bei ihm und Helga in der Bretagne zu verbringen. Die Weihnachtsausgabe der Süddeutschen zog die Jahresbilanz der Giftunfälle in der chemischen Industrie. Ich legte mich ins Bett. Die Welt war durch Cortens Tod nicht besser geworden. Was hatte ich getan? Meine Vergangenheit bewältigt? Oder besser, erledigt?
Und was soll jetzt mit Corten passieren?
Ich würde versuchen, ihn zu stellen. Er kommt Anfang Januar aus der Bretagne zurück.
Du glaubst doch nicht, dass er im Gespräch zusammenbricht und bekennt.
Du glaubst, dass die Polizei ihn überführt?
Ich fahre über Silvester zu Tüberg. Ich werde mit ihm reden. Du hast doch nichts dagegen?
Die Tage vergingen ohne Meldung über Cortens Tod. Wenn es an der Tür klingelte, erschrak ich und erwartete, dass die Polizei die Wohnung stürmt. Es gab Momente, in denen ich mir wünschte, dass die Sache endlich ein Ende nimmt. Und dann war ich wieder dankbar über die geschenkte Zeit. Erst an Silvester berichteten die Medien über Cortens Tod. Ein tragischer Unfall hatte ihn am Morgen des Heiligen Abends über die Klippen stürzen lassen. Mit Corten endete eine Epoche, hieß es. Die Epoche der großen Männer des Wiederaufbaus.
Ein gutes neues Jahr, Onkel Gerz. Ich habe die Zeitung gelesen. Es scheint, Sie haben den Fall Corten gelöst. Kommen Sie mich besuchen. Das Frühjahr ist schön am Lago Maggiore.
Es tat mir gut, einen heimlichen Mitwisser zu haben. Ich konnte sonst niemandem etwas erzählen, auch meinen Freunden nicht, die gekommen waren, um mit mir Silvester zu feiern.
Hast du nicht gehört, Gerd?
Was denn? Dreh doch mal die Musik leiser.
Es hat geklingelt. Erwartest du noch jemanden?
Wahrscheinlich ist es ein Schwarm. Die trauernde Witwe.
Soll ich aufmachen?
Nein, ich gehe schon. Es tut mir leid, Herr Selb.
Vor mir stand Kommissar Herzog in Uniform. Das war also das Ende. Cortens letzter Blick kam mir in den Sinn. Ich wollte etwas sagen, brachte aber keinen Ton heraus.
Ich war gerade auf dem Heimweg, als im Funk die Beschwerde über Ihre Feier durchkam. Da habe ich selbst übernommen, bei Ihnen reinzuschauen.
Beeilt euch, es ist gleich soweit. Habt ihr alle Gläser?
Gerd, was ist denn? Ah, Herr Polizeipräsident, wollen Sie auch einen Schluck? Alles okay.
Selbstjustiz von Bernhard Schlink und Walter Popp. Zweiter Teil. Selb Rolf Beusen. Frau Buchendorf Angelika Thomas. Korten Dieter Eppler. Firner Peter Fricke. In weiteren Rollen Karin Anselm, Paul Bürks, Gernot Duda, Reinhard Glemnitz, Renate Grosser, Ruth Hausmeister, Peter Pius Irl, Detlef Kügo, Veronika von Quast, Helga Roloff, Horst Sachtleben, Jutta Schmuttermeier, Helmut Stange, Jochen Striebeck, Martin Umbach und Hans Wüprächtiger. Ton und Technik Günter Hess und Angelika Glink. Regieassistenz Holger Buck. Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1994.
Und jetzt eine Podcast-Empfehlung.
Akustische Grüße aus New York. Die zweite Staffel von Reproduktion ist da. Hannah und ich schicken uns weiter Sprachnachrichten zwischen Deutschland und den USA. Und das Kinderthema beschäftigt uns weiter.
Woher soll ich wissen, ob ich eine gute Mutter bin, ob ich funktioniere, wenn das Kind da ist?
Wollen wir ein Kind, weil wir wirklich ein Kind wollen?
Ob ich nicht nach der Geburt, keine Ahnung, in eine postpartale Depression rutsche vielleicht?
Oder denken wir nur, dass wir eins wollen, weil alle um uns herum eins haben? Oder ja, weil wir denken, wir müssen eins haben, um glücklich zu sein?
Und wie es mit uns beiden weitergeht? Oh Gott! Und wie es mit uns beiden weitergeht, das war der Koffer, das erfahrt ihr in den 19 Folgen von Staffel 2. Viel Spaß beim Hören.
Ab sofort auf swrkultur.de und in der ARD Audiothek.